SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Zu viel Stress mögen wir alle nicht, aber besonders fies ist er, wenn er aus dem Nichts kommt. Eben war die Lage noch überschaubar, schon stecken wir im To-Do-Tunnel und sehen nicht mal das Ende. So geht's gerade vielen, die jetzt die vorgezogene Bundestagswahl vorbereiten müssen.
Ganz ehrlich, ich war auch wie alle anderen wahrscheinlich erstmal überrascht und dachte, oh je, schon sportlich und echt so, okay, dann geht mal's an.
Was da alles dranhängt an so einer Wahl, das hören wir gleich unter anderem von dieser Wahlvorständin aus Offenburg. Und wir fragen nach bei einer Wirtschaftspsychologin, wie wir mit so einem Stress aus dem Nichts umgehen, konstruktiv, ohne Panik zu schieben. Zu viel Stress auch noch auf Dauer bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen bringt zurzeit etliche Autohändler dazu, hinzuschmeißen.
Prinzipiell ist es für mich echt schade. Wäre jetzt die vierte Generation gewesen. Allerdings haben sich die letzten Jahre so viele Sachen dann geändert, zum Negativen hin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss mir was anderes suchen.
Warum sich vor allem kleinere Autohäuser von den Autokonzernen regelrecht gegängelt fühlen und welche Auswirkungen das vor allem in ländlicheren Regionen hat, auch das ist ein Thema in dieser neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Die Frage, wer jetzt das Ampel-Aus verschuldet oder sogar provoziert hat, bleibt vorerst offen. Was steht, ist der Neuwahltermin. Der ist doch nicht erst im März, sondern schon im Februar 2025. Für uns Wählerinnen und Wähler bedeutet das erstmal nur einen Kalendereintrag. Für die Wahlvorstände in den Kommunen und deren Teams bedeutet das Stress. Da müssen jetzt im Turbogang Vorbereitungen erledigt werden, für die sonst viel mehr Zeit eingeplant ist. Noch dazu in der Vorweihnachtszeit und dann in der Fastnachtszeit. In einigen Kommunen musste man sich vom Schreck der vorgezogenen Wahl echt erstmal erholen. Aber dann hilft ja nichts, Ärmel hochkrempeln und los. So auch in der Stadtverwaltung in Offenburg.
Ganz ehrlich, ich war auch wie alle anderen wahrscheinlich erstmal überrascht und dachte, oh je, in 60 Tagen muss das alles irgendwie über die Bühne gehen. War dann schon sportlich und echt so, okay, dann geht mal's an.
Erinnert sich Wahlleiterin Lauriane Hölzel-Waldmann an den ersten Schock, als sogar noch von Neuwahlen im Januar die Rede war. Sie organisiert für die Stadt Offenburg alle Abstimmungen. Es ist schon ihre fünfte Bundestagswahl.
Jede Wahl ist für sich auch anders. Es ist auch sehr nervenaufreibend. Das ist nicht immer einfach, weil auch die Bürger und Bürgerinnen, sag es, fordernd sind. Und auch die Aufgabe, die so dazukommen, immer eine Herausforderung darstelle. Aber trotzdem macht es echt sehr viel Spaß.
Obwohl der Aufwand gerade für die Kommunen enorm ist. Wählerverzeichnisse müssen erstellt, Briefwahlunterlagen gedruckt und verschickt werden. Allein in Offenburg müssen fast 500 Wahlhelfer rekrutiert werden. Darum kümmert sich auch Trudbert Hoost, Ortsvorstand im Stadtteil Rammersweier. Dort in seinem Wahllokal braucht er 16 Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen.
Am Morgen müssen wir das Wahlbüro aufmachen. Wir müssen außen nochmal schauen wegen Wahlwerbung. Die Wahlurnen werden aufgestellt, für uns der Kaffee vorbereitet. Das machen wir meistens dann morgens in einer Gemeinschaftsaktion mit den Helferinnen und Helfern oder am Vortag. Und manchmal helfen uns einfach auch die Vereine, beispielsweise die ganze Bestuhlung aufzustellen. Ich finde, es ist was sehr Wichtiges und ich finde, es ist auch eine ganz tolle Botschaft in die Bürgerschaft, denn Demokratie lebt von Beteiligung.
Und die ist allein in Baden-Württemberg enorm, rechnet Dirk Eisenreich vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg vor, das für die Wahl landesweit zuständig ist.
Wenn es 11.000 Wahllokale sind, dann kommt man da schnell auf rund um 100.000 ehrenamtliche Wahlhelfer. Und dann kann man ja sagen, in jeder der 1.100 Gemeinden sind ja auch nochmal in den ganz kleinen vielleicht 2-3 Leute, in den meisten auch eher 30, 40. Also da kann man schon auch nochmal von Zehntausenden ausgehen, die jetzt für so eine Wahl einen Großteil ihrer Arbeitszeit aufwenden.
Sie müssen ihre anderen Arbeiten bis zum 23. Februar erstmal liegen lassen. Am Wahltag selbst müssen sie auch für Notfälle bereitstehen. Das gilt auch für Wahlvorständin Lauriane Hölzel-Waldmann in Offenburg.
Bei der letzten Kommunalwahl ist mir der Fahrstuhl beim Wahllokal ausgefallen. Das war aber leider im vierten Stock oben, das heißt, über Treppe ging nichts. Und das sind auch viele ältere Wähler und Wählerinnen. Da haben wir dann halt auch gesagt, gut, wir müssen kurzfristig Bierbänke nach unten stellen, muss ich das in den Flur verlegen. Dann haben wir halt einfach mal eine schnelle Lösung gefunden.
Am Abend des Wahltages muss sie dann die Ergebnisse an den Landeswahlleiter übermitteln und später die Stimmzettel archivieren. Und das sogenannte Erfrischungsgeld an die Wahlhelfer auszahlen. Die bekommen 50 Euro als Aufwandsentschädigung. Und wenn die Bundestagswahl hoffentlich bis Ostern 25 abgewickelt ist, will sich Lauriane Hölzel-Waldmann ein paar Tage Urlaub gönnen. Bis dahin hat sie aber erst einmal Stress.
Ich denke, bei der Wahl ist definitiv auch die Briefwahl eine Herausforderung an sich, weil Briefwahl nimmt von Wahl zu Wahl zu. Wir haben eine relativ kurze Wahlzeit, wo wir das durchführen können. Das wird eine Herausforderung und das wird, denke ich, auch was Spannendes. Und dann vielleicht auch das Ergebnis, weil das jetzt, sage ich mal, alles ja sehr kurzfristig läuft. Mal gespannt, wie dann die Wählerschaft so insgesamt abstimmt.
So wie in Offenburg im Beitrag von Wolfgang Brauer stehen gerade bundesweit Wahlvorstände plötzlich vor einem Riesenberg Arbeit. So kann es ja allen von uns mal gehen. Man hat einen Plan, aber dann was super Großes, super Wichtiges haut dazwischen und zack, kommt alles anders. In unserem Beispiel mit den Neuwahlen ist ja auch noch der Zeitpunkt fies. Da hat man gedanklich mit dem Jahr schon fast abgeschlossen und muss dann auf den letzten Jahresmetern noch eine gefühlt kilometerlange Aufgabenliste erledigen. So ein Stress aus dem Nichts kann ja viele Gründe haben. Ein zusätzlicher Auftrag, eine vorgezogene Abgabefrist, Kollegen fallen aus, ihre Arbeit landet bei uns. Saskia Bülow ist Wirtschaftspsychologin und Business Coach in Biberach. Frau Bülow, wie gehen wir mit sowas um, ohne in Panik zu verfallen?
Ich würde auf 4 Dinge achten. Das erste wäre erstmal durchatmen und eben nicht in Panik verfallen, sondern einfach mal einen Überblick verschaffen. Was steht alles an? Klarheit über die Dinge, die zu tun sind. Dann das Thema wirklich Prioritäten zu setzen, Unwichtiges weglassen. Was ist wichtig? Was ist dringend? Und das Thema für mich selber sorgen, Pausen zu machen. Und wenn es noch so anstrengend ist, weil ich muss ja eine Weile durchhalten, das sind ja jetzt nicht nur 2 Wochen, sondern eine ganze Weile. Also selber sorgen, rausgehen in die Natur, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich meinen Akku lange möglichst voll bekomme.
Es gibt ja auch diesen Spruch, cut the elephant. Das Große, was vor mir steht, erstmal ein bisschen kleiner machen. Birgt das nicht auch eine Gefahr, dass ich mich eben genau in diesem Wirrwarr aus vielen kleinen Einzelaufgaben, dass ich mich da verhedder und am Ende doch wieder viel zu lange brauche?
Die große Gefahr ist, dass man sich verzettelt. Die muss man einfach vermeiden. Und da ist es wichtig, dass man nicht zu viele Details am Anfang anschaut, sondern dass man eher so größere Blöcke definiert und sich Klarheit schafft über die größeren Pakete. Und dann ist es A und O, immer regelmäßig zu reflektieren. Was steht alles im Gesamten an? Wo stehen wir jetzt? Und was braucht es eigentlich noch, dass wir fertig werden? Weil manche sind dann doch manchmal zu tief in manchen Themen drin und das ist echt dringend zu vermeiden.
Jetzt habe ich so einen Riesenberg Arbeit ja meistens nicht alleine zu erledigen, sondern zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Inwiefern müssen gerade die Führungskräfte auch darauf achten, wie tickt denn eigentlich mein Team und was kann ich in so einer Stresssituation wem zumuten und was eben nicht?
Also das A und O wäre, dass man die individuellen Stärken der einzelnen Teammitglieder nutzt und die auch ganz bewusst einsetzt und einfach sagt, du kannst das besonders gut, also setze ich dich da drauf, du kannst das gut. Und dazu muss man ein gutes Verständnis für sein Team haben. Dann braucht es aber auch sowas wie echt eine offene Kommunikation. Wer braucht Unterstützung, regelmäßig rückzufragen, wie geht's dir gerade, wo stehst du im Moment? Aber auch realistische Ziele zu setzen, zu sagen, okay, das schaffen wir, das hat Priorität, um das Team nicht zu überfordern, dass sie über die lange Zeit das durchhalten können.
Und was kann ich speziell tun als Führungskraft, aber auch als Kollege, Kollegin, dass unter so enormem Stress das Team intakt bleibt und sich nicht gegenseitig Vorwürfe macht, was ja in so einer gereizten Stimmung doch schnell passiert?
Ich glaube, dieses gemeinsame Betonen und zu sagen, wir sitzen alle gemeinsam im Boot, statt irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Dann sowas wie eine offene Konfliktkultur zu fordern, zu sagen, wir müssen uns Rückmeldung geben für Gefühle und Bedürfnisse sorgen, was braucht eigentlich jeder? Und ich fände es total toll, wenn so kleine Erfolge dann auch gefeiert werden würden. So nach dem Motto, jetzt haben wir den Meilenstein geschafft, wir klopfen uns mal auf die Schulter und kurz durchatmen, kurz gemeinsam stolz sein auf das Erreichte, um dann wieder weiterzugehen und weiterarbeiten zu können.
Also auch die Zwischenziele so ein bisschen feiern und nicht erst ganz Absolut. Am Ende. Dieses Beispiel Neuwahl, das birgt ja noch was Fieses, was sich aber auch auf andere Situationen übertragen lässt. Dieser Wahltermin ist total fix. Das heißt, diesen Auftrag, nenne ich es jetzt mal, den kann ich weder ablehnen noch verschieben. Inwiefern erhöht das den Druck zusätzlich und wie kann ich damit umgehen?
Ja, die erste Problematik ist, dass man gar keine Flexibilität hat im Zeitrahmen, was natürlich tatsächlich den Druck erhöht. Dann muss man, glaube ich, darauf achten, dass die Erwartungen realistisch sind, dass man nicht perfektionistisch an manchen Stellen ist. Und man muss, ich sag mal, die Akzeptanz stärken, das Unveränderliche anzunehmen und die Energie so auf die Lösungen zu setzen und nicht in diesem Jammern und Lamentieren, ach, das ist viel zu viel und wir schaffen es nicht, sondern zurückzublicken, wo habe ich sowas vielleicht in der Vergangenheit schon mal geschafft, wo von außen irgendwas auf mich zukam, wo ich keine Möglichkeit hatte, was dran zu ändern. Wie bin ich damals damit umgegangen, daraus zu lernen? Und dann auch mit dem Thema, ich würde jetzt mal sagen, liebevoll mit mir selber zu sein und zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist. Es tut mir leid für mich selber, aber ich muss da durch und ich glaube an mich und ich schaffe das. Das Schlimmste wäre jetzt so negative Selbstgespräche zu führen. So nach dem Motto, war ja typisch, dass dir das passiert oder oh, da bist du mal wieder in was reingeraten. Wenn man so diese negative Gespräche zu viel hat, das wäre schlecht. Sondern an sich selber glauben, den Fokus auf die eigenen Ressourcen zu machen und zu sagen, ich habe früher solche Sachen schon geschafft, ich schaffe das.
Sagt Jobcoach Saskia Bülow. Eine kompakte Zusammenfassung ihrer Tipps findet ihr auch auf swr.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Im Dauerstress sehen sich viele Autohändler, nur leider nicht durch viele Kundinnen und Kunden. Denn die Phase nach der Pandemie, in der die Händler wegen der Lieferengpässe fast jedes Auto verkaufen konnten, ist vorbei. Die aktuelle Nachfrage ist eher niedrig, der Kostendruck aber hoch. Keine gute Kombi, weil sich die Autohersteller selbst immer schwerer tun, hohe Gewinnmargen zu erzielen, versuchen sie im Verkauf Kosten zu sparen. Gerade kleinere Autohändler können das kaum auffangen, müssen schließen oder an eine größere Handelsgruppe verkaufen. Gerade langjährige Traditionsbetriebe trifft das hart, wie Michael Herr aus Frankenthal berichtet.
Felix Weismanns Familie kann man guten Gewissens als vorderpfälzische Autodynastie bezeichnen. Schon sein Urgroßvater handelte in den 30er Jahren in Frankenthal mit Landmaschinen. Selbstverständlich ist auch der 31-jährige Felix Kfz-Betriebswirt. Seit 2015 leitete er gemeinsam mit seinem Vater das Autohaus der Familie, einen Opel-Partnerbetrieb. Bis zum vergangenen Jahr. Dann hatte er genug von der Branche und begann eine Ausbildung zum Brandmeister bei der Feuerwehr in Frankenthal.
Bin selbst schon bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv gewesen, habe dann gesagt, okay, komm, ich probiere es mal, mein Hobby zum Beruf zu machen. Die Feuerwehr, ich mache da auch was Sinnvolles für die Gesellschaft, bekomme trotzdem klar mein Geld dafür, aber es erfüllt mich auch, ja.
Noch dazu hat der junge Mann jetzt deutlich mehr Freizeit als früher.
Aber prinzipiell ist es für mich echt schade. Wäre jetzt die vierte Generation gewesen. Allerdings haben sich die letzten Jahre so viele Sachen dann geändert, zum Negativen hin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss mir was anderes suchen.
Zum Negativen geändert haben sich zum Beispiel die Einnahmequellen von Weismann Automobile. Seit einigen Jahren müssen Händler auch die CO2-Bilanz ihrer verkauften Autos im Blick haben, um an Herstellerboni zu kommen. Wer zu wenige emissionsarme Fahrzeuge verkauft, hat geringere Verdienste. Und dann hat Opel auch noch an der Grundgewinnmarge geschraubt, erklärt Seniorchef Volker Weismann.
Ganz extrem bei den Elektrofahrzeugen, da hatten wir nur noch eine Fixmarge von 4%. Wir haben Heizung, wir haben Strom, wir haben Personal. Mit 4% Marge können Sie kein Geschäft betreiben, das funktioniert nicht.
Weniger Einnahmen bei zugleich hohen Investitionen. Wer weiter mit der Opel Motor Stellantis zusammenarbeiten will, muss aktuell viel Geld in die Autohäuser stecken, Räume umgestalten. Um Vertragswerkstatt zu bleiben, hätten die Weismanns 80.000 bis 100.000 Euro in die Hand nehmen müssen.
Und es tut dann natürlich weh, wenn Sie Möbel, einen Boden, der in Ordnung ist, wenn Sie den rausreißen müssen, nur weil der Hersteller jetzt sagt, wir wollen eine andere Farbe im Ausstellungsraum haben. Das ist ein Irrsinn, was Sie da betreiben.
Im Sommer haben die Weismanns dann die Reißleine gezogen. Der Familienbetrieb mit seiner über 90-jährigen Geschichte wird abgewickelt. Autohaus und Werkstatt sind seit Juli verpachtet an einen großen Autohändler der Region mit fast 20 Niederlassungen im ganzen Rhein-Neckar-Raum. Der will aus dem Standort in Frankenthal unter anderem ein Zentrum für eine chinesische Automarke machen. Die rund 30 Beschäftigten wurden übernommen. Dass sich immer mehr kleine Häuser mangels Rentabilität aus dem Geschäft verabschieden, trifft allerdings nicht nur auf Opel zu, sondern auf die gesamte Branche, beobachtet Christoph Beuchle, Handelsexperte bei der Fachzeitschrift Automobilwoche. Wenige große Handelsketten machten den Herstellern deutlich weniger Arbeit.
Die streichen ihre Vertriebe zusammen und wenn die weniger Ansprechpartner haben, dann brauchen die auch weniger Ressourcen, die Hersteller. Und dann verschwinden immer die kleinen Familienbetriebe, die oft eine jahrzehntelange Tradition haben.
Das wird dann auch für die Kundinnen und Kunden zum Problem. Mit den Autohäusern verschwinden häufig auch die Werkstätten der entsprechenden Marken. In Frankenthal mit seinen fast 50.000 Einwohnern gibt es in Zukunft keine Opel-Vertragswerkstatt mehr. Marion Becker hat mit ihrer Familie bei den Weißmanns in den vergangenen 2 Jahrzehnten mehr als 10-mal einen Opel gekauft.
Dann werden wir uns sehr wahrscheinlich umstellen müssen, da Frankenthal sehr wenig Auswahl hat, für Autos zu kaufen. Und wenn sie älter werden, eigentlich nicht mehr weit weg wollen, wenn sie in eine Werkstatt müssen.
Gut möglich also, dass für manchen Hersteller der raue Umgangston mit den Händlern noch zum Bumerang wird. Seniorchef Volker Weißmann würde das nicht überraschen. Ohne Geschäftsleute, die vor Ort bekannt und vernetzt sind, habe die Branche ein großes Problem.
Die Hersteller meinen, sie können die Autos alle übers Internet verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Ein Großteil der Kunden, die sind nicht fabrikatsorientiert, sondern die sind eher händlerorientiert. Zumindest mal bei uns hier auf dem Land. Da hat man einfach eine Beziehung.
Wenn Aufwand und Ergebnis nicht im richtigen Verhältnis stehen, macht das unzufrieden. Das Problem kennen ja viele auch aus Gehaltsverhandlungen.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Stefan aus Ettlingen arbeitet seit 5 Jahren bei einem größeren Mittelständler. Für seine Arbeit bekommt er viel Lob, schreibt er. Die Gehaltssteigerungen halten sich trotzdem in Grenzen. Darum sucht er Rat bei Karrierecoach Martin Werle. Ich bin immer noch in der Eingruppierung vom Anfang meines Jobs. Nur die Leistungszulagen sind ein bisschen höher. Ich habe das Gefühl, mein Chef könnte sich stärker für mich einsetzen. Ich bekomme immer nur die Info, die Personalabteilung würde keine höhere Gehaltsklasse zulassen. Kollegen in anderen Bereichen sind aber schon hochgestuft worden. Soll ich mehr Druck machen?
Ihr Chef, lieber Stefan, der fährt eine Strategie, die viele Vorgesetzte fahren. Der sagt also zu Ihnen, vermute ich jetzt mal, ich würde schon zustimmen, aber ich habe halt das Problem, dass diese Erhöhungen von einer anderen Abteilung, von der Personalabteilung ausgebremst werden. Wenn das so ist, dann halten Sie doch erst einmal das Ja fest, statt auf das Aber zu hören. Sagen Sie also, das finde ich richtig klasse, Chef, dass du hinter mir stehst, dass du für meine Gehaltserhöhung bist und jetzt lass uns doch einen Weg suchen, wie wir beide zusammen die Personalabteilung überzeugen. Wenn es Ihnen gelingt, dass Sie ein Gespräch zu dritt ansetzen, also mit Ihnen, Ihrem Chef und einem Personaler, dann sind die Chancen riesengroß, dass doch etwas für Sie rauskommt. Es geht um Hartnäckigkeit, es geht darum, dass Sie Ihrem Chef zeigen, das ist jetzt nicht so ein Versuchsballon, den ich mal steigen lasse und den man zerstechen kann, ohne dass was passiert, sondern es geht darum, dass Ihnen das wichtig ist, dass Sie das brauchen. Und wenn Sie es mit dieser Hartnäckigkeit vertreten, dann ist die Chance groß, dass Sie diese Gehaltszulage auch bekommen.
Also, wer gute Arbeit abliefert und das auch rückgemeldet bekommt, darf auf die entsprechende Bezahlung bestehen. Freundlich im Ton, aber bestimmt in der Sache.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war's für den Moment von SWR 1 Arbeitsplatz, alles was im Job bewegt. Neue Podcast-Folgen erscheinen immer am Samstagmittag. Ich bin Laura Koppenhöfer und freue mich auf euch beim nächsten Mal.
Eins gehört. SWR 1.